Finanztanz, der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit dem Andrin Willi.
Herzlich willkommen zu unserem Finanztanz-Special. Voll und ganz ist die Episode am Weltfrauentag 2025 gewidmet. Und logisch, wie könnte es anders sein, dreht sich auch diesmal alles um Geld, Geld, Geld und Geld. Nein, Spass beiseite, logisch geht es um Geld, Glück und Zukunft. Aber gut, witzig ist nicht, dass in der Schweiz 56% der Frauen finanziell nicht selber für sich sorgen können. Dagegen kämpfen die beiden Unternehmerinnen und Journalistinnen Patricia Lehri und Nadine Jürgensen unter anderem mit ihrer Finanzplattform für Frauen, wo Alex heisst. Schön, dass ihr zum Weltfrauentag hier in AKB gekommen seid. Herzlich willkommen Patricia Lehri und Nadine Jürgensen.
Danke für die Einladung.
Hallo, schön, dass wir da sind.
Patricia, du bist Ökonomin, Unternehmerin und Wirtschaftsjournalistin. Nadine, Anwältin, Unternehmerin und Politikjournalistin. Patricia, CEO, Nadine, COO von eurer Finanzplattform Alex, wo ihr zusammen mit Simon Züger gegründet habt. Ihr beide seid nicht nur journalistisch in Sachen Rechts- und Wirtschaftsfragen am Puls der Zeit. Ihr könnt also richtig gut darüber reden und komplizierte Sachen einfach erklären. Wahrscheinlich auch, weil ihr beide auf eure Art eben auch moderiert. Im Finanztanz gebt ihr diesmal Takt und den Ton an. Erste Frage, sind ihr euch eher oft einig oder eher oft uneinig?
Ich sage oft einig.
Ja, wir sind uns meistens einig.
Wir brauchen nämlich Einigkeit, das ist gut in dem Fall. Zumindest wenn es ums Thema geht, über das wir jetzt reden werden. Über was wollt ihr zuerst reden? Geld, Glück oder Zukunft?
Ist alles gut, sind alles super Themen.
Ich würde sagen, fangen wir mit Geld an.
Ich verstanden.
Ja.
Wie könnte es auch anders sein? Geld. Wie viel verdient Frau als CEO oder COO von einer Finanzplattform?
Das habe ich schon mal offengelegt. Ich habe es auch immer schon offengelegt bei SRF, weil transparente Löhne, Lohntransparenz ist mega wichtig, dass man mal Gleichstellung überkommt. Es liegt halt vieles auch daran, dass man Zahlen, Daten nicht kennt und wenn man eben die nicht offenlegt und nicht misst, kann man eben Missstände nicht verbessern. Und darum ist es uns wichtig. Und das ist aktuell bei 8'700.
Beide gleich.
Ich komme ein bisschen weniger rüber. Wir haben das Lohnsystem bei uns bei Alex, wo wir auch unsere Löhne können transparent machen mit dem ganzen Team, wo wir ein klares System haben. Das haben wir relativ schnell bei uns in der Firma eingeführt, weil sonst immer sehr schnell Ungerechtigkeiten entstehen.
Und wenn jetzt ihr Männer wären, wie viel würdet ihr euch auszahlen?
Ja, natürlich würden wir uns 20% mehr zahlen, eben. Oder? Das ist ja der Gender Pay Gap, ist da, der ist ja unerklärt und darum dürfen wir als Mann 20%.
Automatisch.
Ja, automatisch. Bitte, Ironie.
Was war so das grösste finanzielle Learning gewesen, jetzt aus eurer Tätigkeit als Unternehmerin?
Ja, also es ist natürlich so, und ich glaube, Female Founders, was wir haben können sagen, die letzten paar Jahre sind für Startups nicht einfach gewesen. Das haben wir auch gesehen, Funding, Finanzierungssituation ist schlechter geworden, gerade auch dort, wo die Zinsen ein bisschen gestiegen sind. Und was wir immer im Griff hatten, ich denke auch dank der Nadine, sie ist wirklich auch sehr gut und hat darauf geschaut, auch die Kostenseite mega im Griff gehabt, also nicht irgendwie anfangen, überborden, wenn man die erste Finanzierungsrunde hat, dann einfach alles ausgeben, viel zu fest aufeskalieren und ja, das nicht im Griff haben. Also wir haben recht nachhaltig, Step by Step, würde ich sagen, Schritt für Schritt. Und das ist auch wieder ein Klischee, oder? Das Haushalten, wo die Frauen gut können, aber das ist von der Sozialisierung her so. Milchbüchli, Rechnung, Budget machen, das wird eigentlich über Generationen von Müttern zu Töchtern weitergegeben. Und wir versuchen ja genau, etwas anderes aufzubrechen, nämlich das Investment. Dass man Frauen auch Risiken dürfen und können eingehen. Und da arbeiten wir dran. Wir möchten ja wie Alex jede Frau zur Investorin machen.
Das ist natürlich ein hehres Ziel. Wie viele Mitarbeitende haben wir jetzt? Und wie ist denn das gegangen, das Wachstum? Kannst du das vielleicht kurz erklären, Nadine?
Wir sind jetzt ungefähr 13 Leute, so Fulltime-Equivalent, das sagt man so in der Businesswelt. Also die ganze Anstellungen sind wir wahrscheinlich etwa bei 8 oder 9, weil wir sehr viel Teilzeit auch Angestellte bei uns haben oder Mitarbeitende. Und das ist natürlich ein Journey gewesen, gell? Am Anfang waren wir zu dritten gewesen. Bei mir noch in meinem alten Büro, bei der Hardbrook, ein bisschen ein schäbiges, also Patrizia hat dem immer eine zugige Dachkammer gesagt, aber dem verwehre ich mich natürlich. Es war mein Paradies, mein Schloss gewesen. Und dort haben wir angefangen. Sehr oft auch irgendwo in einem Strassencafé im Sommer, wenn wir haben müssen Business Talks machen oder mit Leuten reden, haben wir uns irgendwo in einem Kaffee drauf, weil wir noch kein Büro hatten. Und ja, unsere erste Mitarbeiterin war eine Freundin von mir, wo ich gewusst habe, hey, mit der können wir gut anfangen. Und die zweite Mitarbeiterin ist dann jemand gewesen, der Patrizia kennt hat von früher, ehemalige Praktikantin, Studierende, die jetzt unsere CFO ist. Also die hat schon quasi Kellerwäscher-Karriere bei uns gemacht. Und dann, eben, wir haben ja in der Pandemie eigentlich angefangen, die Firma aufzubauen. Das heisst, es ist auch sehr gut gegangen. Wir drei sind alle Mütter, haben natürlich viel von zu Hause aus auch gearbeitet. Und dann im April 2021, im Herbst sind wir gelauncht. Sind wir live gegangen mit der Plattform, haben wir dann eigentlich auch unser Büro gehabt, die ersten Mitarbeiter. Und ich weiss noch, Patrizia und ich haben uns in dem Büro umarmt, weil wir uns wirklich so gefreut haben. Das war so ein mega Meilenstein für uns. Und ja, und seither sind wir auf dem Weg über Crowdinvesting, Finanzierungsrunden stemmen, eben Plattform, die wir zuerst aufgebaut haben, dann die App, die wir diesen Sommer haben dürfen launchen. Und jetzt sind wir mit neuen Projekten, neuen Meilensteinen dran. Und es wird wirklich nie langweilig.
Also so ein Büro ist wichtig.
Sehr. Also ich glaube, am Anfang, wenn man nur so zu dritten ist, eine grosse Vision hat, dann kann man sich überall treffen und geht das gut. Aber wir haben schon gemerkt, nach Covid, vor allem die jüngeren Mitarbeitenden, für sie ist das ganz, ganz wichtig, dass wir einen Ort haben, wo wir uns treffen können. Und wir haben auch gemerkt, oder gewisse Meetings, man braucht einfach Ruhe, man braucht Zeit, man muss sich miteinander austauschen. Und unser Büro ist sehr, sehr beliebt. Und wir haben ja eigentlich also völlige Freiheit. Bei uns darf auch jeder 100% im Homeoffice arbeiten. Und das macht also bis auf eine Person, die sehr viel Ruhe braucht, kommen bei uns fast alle jeden Tag ins Büro, weil es halt einfach auch cool ist bei uns.
Das ist ein grosses Kompliment in dem Fall.
Absolut.
Was stört denn Frauen eigentlich theoretisch an einer klassischen Finanzberatung?
Oh, da gibt es ganz viele Geschichten, die wir natürlich Tag für Tag auch konfrontiert sind. Es ist ein bisschen wie beim Autohändler bei den Banken leider immer noch so, dass man ein Paar kommt und sich interessiert, sei es für Finanzberatung oder fürs Auto, oft halt einfach nur mit dem Mann geschwätzt wird. Und Frau wie nicht existieren oder auch nicht als Entscheidungsträgerin angesehen werden, dass sie mitredet oder auch etwas davon versteht oder zumindest auch kritisch ist und Fragen hat dazu. Und da merkt man ganz viel, sie sind wie unsichtbar gewesen und fühlen sich nicht ernst genommen. Und man muss schon sagen, oder, es gibt wirklich immer wieder, auch seit den 90er Jahren hat es so alles gegeben für Frauen, für Kundinnen, Bankkundinnen, sind aber dann je nach Führung, wer gerade zu sagen hat in den Banken, sind die Kundinnen mal mehr gecatcht oder mal völlig ignoriert worden, einfach überhaupt keine Konsistenz. Und so fühlen sich viele Kundinnen auch. Sie fühlen sich wirklich nicht ernst genommen und auch nicht verstanden in ihren Lebenssituationen abgeholt, weil Frauen haben ganz andere Biografien, Erwerbsbiografien, andere Hürden und Herausforderungen als Männer im Leben, gerade auch was Geld anbelangt. Es gibt fast niemanden, der so lineare Karrierewege hat, aufsteigt die ganze Zeit und immer mehr Geld verdient bis am Schluss oder bis zur Pensionierung. Das Leben der Frauen ist auch durch die unbezahlte Care-Arbeit wirklich total zerklüftet und unterbrochen mit Pausen. Und das ist auch so ein bisschen die unterschiedlichen Lebenssituationen, die sehr wichtig sind fürs Geldleben, kommen nicht so an oder auf die wird wenig eingegangen.
Jetzt sind ihr ja recht griffig unterwegs, wenn ich das so sagen darf. Bei euch heisst es zum Beispiel, dass man 21 Mal mehr erreicht, wenn man nachhaltig investiert, als wenn man sich zum Beispiel vegan ernährt oder aufs Fliegen verzichtet. Das tönt jetzt für mich nicht so wahnsinnig geschärft. Wer mag mir jetzt den Satz erklären?
Das kommt vor allem mit dem Vermögen, hat man grosse Hebel. Und wenn man zum Beispiel unsere Pensionskassengelder, also Milliarden von Geldern, nachhaltig anlegen würde, wie zum Beispiel Niederlande, das schon 100% nachhaltig macht, mit dem Volksvermögen hat man halt einfach wahnsinnig viel Impact als der Einzelne, der eben dann den Verzicht übt. Das ist natürlich nicht, dass wir das blöd finden. Und das, wir sind ja auch, uns ist Nachhaltigkeit auf der persönlichen und Konsumseite sehr wichtig. Aber die Leute verstehen nicht, dass die Konsumseite viel einen kleineren Hebel hat als Investitionsseite.
Wir sagen ja immer, oder, Geld regiert die Welt. Und es ist natürlich so ein Satz, der auf den ersten Blick mega oberflächlich tönt. Obwohl, seit wir sehen, was in den USA passiert, verstehen wir ihn vielleicht ein bisschen besser. Und es ist halt schon so, oder, wenn du die Geldflüsse anschaust und du siehst, dass man Geld braucht, um Innovation zu ermöglichen. Und dass die Unternehmen Geld bekommen, die nachher können, Erfindungen machen, Produkte den Menschen verkaufen, letztlich auch unseren Konsum steuern, versteht man plötzlich, wie wichtig dass das eben ist, wer das Geld überkommt und was man mit dem macht. Oder? Und ganz viele Frauen haben ja auch negative Glaubenssätze gegenüber Geld. Zum Beispiel denken sie auch, reich sei schlecht, Geld ist schlecht, Geld stinkt und so weiter, die ganzen Sätze. Dabei vergisst man immer, dass wenn man viel Geld hat, man ja auch viel damit kann bewegen. Und das, wenn man so die Statistiken anschaut, sind halt meistens Männer in der Vergangenheit gewesen. Und man sieht es auch, es gibt schon ein paar sehr reiche Frauen, die tun dann sehr viel philanthropisch investieren, aber auch nicht wieder in Innovation. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass wir langfristig auch unseren Finanzplatz halt anfangen, neu aufgleisen, dass wir vielleicht auch in der Schweiz eben Chancen haben, weil es werden sehr, sehr viele Kundengelder in der Schweiz verwaltet. Und die Schweiz hätte eigentlich die Möglichkeit, da grosse Vorreiterrollen einzunehmen.
Wo sehen Sie denn die grössten systemischen Hindernisse für Frauen, wenn es jetzt hier um Geld geht?
Man muss einfach auch sehen, dass unser ganzes politisches System natürlich immer noch sehr, sehr männlich geprägt ist. Oder der Frauenanteil im Parlament ist wieder gesunken nach der historischen Frauenwahl, die wir hatten, auch im Bundesrat, oder nur noch zwei weibliche also Mitglieder vom Bundesrat. Und man sieht auch, dass die ganze System, zum Beispiel auch eine Altersvorsorge, die ist von Männern für Männer gemacht. Und darum ist Altersarmut auch weiblich beispielsweise. Frauen haben immer noch 30% weniger Rente. Und das ist nicht wegen der AHV, sondern das ist, weil die Frauen kaum in der zweiten Säule vorkommen oder ganz tiefe zweite Säule Kapital haben können ansparen, teilweise gar keine dritte Säule haben oder überhaupt nicht das Einkommen haben, um sich eine dritte Säule ansparen. Und durch das merkt man auch, dass halt unser ganzes Rentensystem darauf basiert, dass man als Frau, wenn man Care arbeitet, leistet, halt verheiratet ist und oder dass man eben 100% erwerbstätig ist. Aber jetzt, wenn man kleine Kinder hat, ist das halt einfach nicht möglich. Schon gar nicht mit unserem Schulsystem und der ganzen mangelnden Vereinbarkeit mit dem Steuersystem, wo ja dann bestraft, wenn man verheiratet ist, wo bestraft, wenn die Frau zusätzlich oder ein zweites Einkommen zusätzlich dazu kommt. Das heisst, es ist alles darauf ausgelegt, dass eine Frau daheim bleibt. Und wenn man natürlich in so einer politischen Umfeld irgendetwas verändern will, müsste man eigentlich das in der Politik auch anpassen. Und für das ist, sagen wir ja auch immer, es ist so wichtig, dass wir halt eigentlich Quoten haben in der Politik. Bei dort macht es am meisten Sinn. In der Bevölkerung haben wir 50% Männer, 50% Frauen. Wieso eigentlich nicht in der Politik? Dort, wo die Entscheidungen von der Zukunft, von unserem Land, von unseren Gemeinden, von unseren Städten und von unseren Kantonen getroffen werden.
Liegt der Fehler vielleicht auch ein bisschen in unserem Schulsystem, dass es jetzt spezifische Plattformen für Frauen und Investment unter Geld und Financial Education braucht?
Ja, also es hat ja gar keine finanzielle Bildung bei uns in den Schulen, oder? Es hat, glaube ich, jetzt mit dem neuen Lehrplan haben sie etwas eingeführt, aber ich sage jetzt mal, der Grossteil von der Bevölkerung ist ja finanziell unterbildet, obwohl wir eigentlich als Bankenland gelten. Und deswegen rennen die Frauen bei uns ja auch das Haus ein, weil wir ja Finanzbildung unterrichten. Und ganz viele Frauen einfach auf die Welt kommen, wo sie einfach Sachen lernen, die sie vorher gar nicht gewusst haben, dass das so ist, wo sie staunen ab den Zahlen, die wir ihnen zeigen in unserem Moneyhacks-Kurs. Und ich glaube, dort hat unser Land wirklich extrem viel Aufholbedarf. Also sechs in der Lehrausbildung als auch in der universitären und in der Schulausbildung, dass man Menschen ausbildet, wie dass sie mit Geld umgehen müssen und damit sie auch einen Teil haben an den Finanzmärkten. Oder in Amerika ist noch viel krasser. 2% von der farbigen Community, People of Color, sind überhaupt am Aktienmarkt investiert. Und bei den Frauen sind es bis vor wenigen Jahren 18% gewesen. Jetzt, seit es Alex gibt, ist es ein bisschen gestiegen. Ich weiss nicht, ob es mit uns zu hat, aber wir sagen das gern. Schon ein bisschen mehr als 20%, jetzt 22%, glaube ich. Und es tut sich etwas, aber einfach ganz langsam.
Herzliche Gratulation, Patricia. Wie viel muss Frau verdienen, um gut zu verdienen?
Ja, also wir hatten ja die Studie, bis welcher Stufe macht Geld glücklich oder ab welcher Stufe kommt es irgendwie nicht mehr so drauf an. Und da hat man schon gemerkt, je nach Land, das kommt natürlich immer doch ein bisschen drauf an, bei welchem Einkommen ist es, das hat man lang gesagt, 75'000, so ungefähr 75'000, 80'000 Jahreseinkommen. Und da kann man als Einzelperson wirklich gleich auch in die Ferien und kann sich einen gewissen Standard leisten. Jetzt ist es natürlich nochmal angehoben worden, in den neuesten Studien und auch, ich nehme von der Lebenserwartung über 100'000. Und das zeigt mir jetzt so der Peak Happiness. Irgendwann macht dich Geld wirklich nicht mehr glücklicher. Aber es macht trotzdem glücklich, bis du ein gewisses Niveau erreicht hast. Oder wenn du dann weniger hast als die Schwelle, kann das ein wahnsinniger Stress sein. Und das sieht man auch. Also Stress, Geld ist Faktor Nummer Stress für die meisten Leute. Nicht mal Gesundheit oder der Job oder die Familie, sondern es ist wirklich Geld, das die Leute stresst.
Nadine, wie viel muss Frau denn verdienen, um sich sicher zu fühlen?
Ja, sie muss vor allem selber verdienen, um sich sicher zu fühlen. Ich glaube, du hast die Zahl am Anfang genannt. 56% der Frauen in der Deutschschweiz sind finanziell abhängig und nicht in der Lage, sich selber über Wasser zu halten. Und ich kenne die Situation gut. Ich bin dort auch gewesen. Ich habe auch irgendwann mit zwei kleinen Kindern es nicht mehr geschafft, berufstätig zu sein und gleichzeitig zu Hause auf die Kinder zu schauen. Und ich glaube, die Rechnung machen ganz viele Frauen, weil sich natürlich dann irgendwann der Job einfach finanziell zumindest kurzfristig nicht lohnt und der ganze Stress. Und dann manchmal zahlt man ja die Kita irgendwie 2'500 Franken für 3 Tage in der Woche und kann die Kinder gar nicht bringen, weil sie dann immer krank sind im Winter. Und ich glaube, das Problem haben wir in der Schweiz und das haben so viele Mütter in der Schweiz. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir ein bisschen egalitärer die ganze Familiengründung könnten anschauen, dass es auch für Männer möglich wäre, in dieser Rush-Hour vom Leben, sagen wir amigs, Teilzeit zu arbeiten, sich auch zu Hause um Kind können kümmern, damit es der Frau eben auch möglich gemacht wird, dass sie weiterhin können im Beruf bleiben und nachher, wenn die Kinder dann grösser sind, wieder können das Pensum erhöhen, zusammen mit dem Mann, weil das Problem ist ja, es gibt ja all die Women Back to Work Programme und so weiter, aber wenn man 20 Jahre oder 15 Jahre nicht im Berufsleben war, es ist so schwierig, um wieder reinzukommen. Die eigene Ausbildung ist veraltet. Man hat vielleicht auch nicht mehr das Nervenkostüm, man hat vielleicht viele Sachen verschlafen, weiss nicht mehr die aktuellen Trends. Und es wäre so wichtig, dass die Frauen können im Arbeitsmarkt bleiben, oder? Und ich kann da gar nicht ein Salär sagen, aber wir sagen, für die Vorsorge jetzt sollte man ungefähr über das ganze Leben gerechnet 60-70% erwerbstätig bleiben, damit man dann nicht in die Altersarmut abrutscht. Und es ist ja bezeichnend, oder? Jede vierte Frau in der Schweiz ist Altersarmut und von diesen Frauen sind die meisten entweder geschieden, alleinerziehend, schlecht ausgebildet oder sie sind halt Ausländerinnen, die zugezogen sind und quasi da ihre Vorsorge nicht haben können aufbauen. Und das zeigt halt immer noch, dass Todesfall oder Verwitwung oder eine Scheidung eben immer noch das Armutsrisiko für Frauen darstellen.
Patricia, bei welchem Investment bereust du, dass du es nicht gemacht hast?
Ich habe ganz früh, muss ich ja sagen, dort das bereue ich wirklich, weil ich so risikoavers gewesen bin. Ich habe viel Finanzanlässe moderiert, auch im Crypto Valley, also rum und im Zug. Ich habe auch dort die ersten Pioniere im Kryptobereich kennengelernt. Und wo der Bitcoin noch 20 Rappen war, man kann sich das jetzt ausrechnen, wo ich jetzt stehe. Und dass ich nicht einfach mal 200-300 Franken auf das gesetzt habe. Ich hätte ja dort die Kontakte gehabt, mal ausprobieren, mal eine neue. Und eben das merke ich so. Ich bin so konservativ, zum Risiken eingehen. Aber das wäre letztlich besser gewesen als das Klischee, wo ich dort erfüllt habe, dann die 200-300 Franken vielleicht wieder für neue Schuhe oder ich weiss nicht was ausgegeben habe und das Klischee zu überwinden. Wenn ich das gemacht hätte, wäre Elex schon in der ganzen Welt.
Nadine, was war dein grösster Finanzfail gewesen?
Ich habe von meinem Grossvater, wo ja, habe ich Aktien geschenkt bekommen und ich glaube, ich hätte die irgendwann verkaufen sollen. Ich habe die immer noch und der Wert von dieser Aktie ist wirklich also ins Unterirdische und es ist sehr viel Geld in dem Sinn weg. Man kann jetzt immer sagen, man hat nie, wenn man es nicht verkauft hat, hat man es nie realisiert, aber damals 2008 in dieser Bankenkrise ist einfach sehr viel Wert verloren gegangen und ich glaube, mein Hauptlearning war einfach nie all Eier in einen Korb und das war in dem Fall gewesen. Ich habe ein riesen Klumpenrisiko, wenn du natürlich nur einen Aktienposten hast und das ist natürlich das, was wir allen immer sagen, oder diversifiziert dein Portfolio, kauf nicht einfach nur 2-3 Aktientitel, sondern eben setz zum Beispiel auf ETF, wo indexbasiert sind, wo du einen breit gestreuten Fonds hast, wo du deine Risiken natürlich auch verschiedene Branchen und Länder kannst verteilen. Und ich glaube, das war mein allergrösstes Learning gewesen. Aber ich glaube auch, wenn man Finanzinhalt weitergeben will, dann muss man mal Lehrgeld gezahlt haben. Ich glaube, es gehört ein bisschen dazu. Wenn man anfängt zu investieren, und viele Frauen sind ja auch sehr vorsichtig, hat man natürlich auch immer Angst, Geld zu verlieren. Und also mir tut das bis heute weh. Aber es ist so, das ist ein Fehler, den machst du nie mehr.
Über was reden wir? Über Zukunft oder über Glück?
Das kannst du aussuchen.
Ich darf aussuchen. Glück?
Sehr schön.
Patricia, meine Klassikerfrage, wie wichtig ist Glück in Relation zu Geld?
Man redet immer so viel über Resilienz und ich glaube, das Wichtigste im Leben ist eben Glück zu haben. Und das ist für mich wirklich Freundinnen und Freunde zu haben. Das ist etwas vom Wichtigsten, dass man Menschen hat, die für einen da sind, die einem das Leben begleiten über lange Zeit. Das ist für mich Glück. Aber es braucht auch Geld. Ich habe ja die Schwellen aufgezählt, so über 100'000, dann ist es gut. Das gibt einem eine wahnsinnige Sicherheit. Oder? Aber eben, ich finde schon auch das, was Nadine noch gesagt hat mit der Gesundheit, das ist für mich natürlich im letzten Jahr schon auch eine wahnsinnige Erkenntnis. Man sagt das auch einfach so leicht dahin, immer Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Und das, eben, das ist so eine Floskel, aber dahinter steckt natürlich wahnsinnig viel Wahres, wo mein Mann Hirntumor erkrankt ist und am Schluss im Rollstuhl gelandet ist, noch bevor er gestorben ist. Und das war schon eine Zeit gewesen. Und das habe ich mir ein bisschen mitgenommen. Ich bin einfach nur schon bei jedem Schritt dankbar, wo ich gehe, dass ich laufen kann, dass ich kann. Und das ist, glaube ich, irgendwie eben, Dankbarkeit ist wahrscheinlich dann wirklich der absolute Schlüssel zum Glück.
Wann wären die in eurem schönen Büro unglücklich?
Ja, wenn wir es aufgeben müssten.
Ja, genau, ganz einfach.
Es ist nicht so Kleinigkeiten, wenn irgendwie nicht aufgeräumt ist oder in das.
Aha, so, wenn, so wenn. Nein, es ist so, wahrscheinlich haben wir uns da auch ein bisschen etwas geschaffen. Wir haben eine andere, uns ein Anspruch gewesen, eine andere Kultur zu entwickeln. Wir kommen aus sehr toxischen Kulturen. Medienbranche ist genauso wie die Finanzbranche bekannt dafür, dass es recht, gerade auch im Newsbereich, recht wettbewerbsintensiv ist und toxisch kann werden. Und da hat es immer wieder viele Fälle gegeben, von Sexismus und so weiter. Und wir haben das, glaube ich, ziemlich alles von verschiedenen Seiten erlebt. Und wir haben das nicht mehr wollen, Nadine und ich, also wirklich explizit nicht mehr wollen, sondern etwas, eine Kultur erschaffen, wo man kann offen sein kann, wo man kann, eben psychological safety, wo man kann Sachen, wo auch Praktikantinnen schon am ersten Tag am Sitzungstisch etwas dürfen sagen und sogar sich auch wohlfühlen, um etwas zu sagen. Das ist schon wichtig.
Und wenn das nicht so ist, dann fühlt ihr euch unglücklich?
Ja. Also wenn es dann...
Hat es das schon mal gegeben, so eine Situation?
Nein, es arbeiten ja fast nur Frauen dort. Also von dem her kann es nicht so weit kommen.
Nein, also weißt, ich glaube, es ist schon noch wichtig zu sagen, eine Freundin von uns, die auch Gründerin ist, hat heute gerade einen mega guten Post gemacht auf LinkedIn. Oder ich meine, es ist ja niemand kommt als Leadership, Führungskraft, Chefin auf die Welt. Sondern das ist natürlich für uns auch ein Lernprozess. Und es ist ja sicher nicht so, dass wir alles immer perfekt machen. Aber ich glaube, wir haben versucht, eine Kultur zu schaffen, wo man miteinander reden kann, auch wenn etwas nicht gut ist. Und wir haben sicher auch jetzt in den letzten 3,5 Jahren dürfen sehr viel lernen mit unserem Team zusammen. Versuchen immer dann wieder an dem zu arbeiten, versuchen an uns persönlich zu arbeiten. Jetzt auf der Fahrt hierhin haben wir auch wieder über Sachen geredet, wo wir beide unterschiedlich, aber an uns müssen arbeiten oder was wir wieder wollen, verbessern oder besser machen. Und ich glaube, das Schöne ist, dass wir ein sehr wohlwollendes Team haben und einfach super Menschen, die bereit sind, mit uns eben an einer grösseren Vision und an einem Purpose zu arbeiten. Und ich glaube, das hilft unglaublich, wenn ein Team halt auf ein Ziel miteinander anzieht, was ja gar nicht so fest um Performance vom Einzelnen geht, sondern wir miteinander so einen mega starken Purpose hat. Und ich glaube, gerade so Gen Z, wo ja ganz andere, oder sagen wir andere Ansprüche hat und zum Beispiel in dieser Welt, in dieser toxischen Berufswelt, wie wir aufgewachsen sind, wahrscheinlich, die fragen sich manchmal, oder die können sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das früher war. Und ich glaube, gerade mit dieser jungen Generation ist es mega, mega wichtig, dass man als Team ein grösseres Ziel hat, wo man zusammen darauf anschafft. Und dann sind die anderen Sachen auf dem Weg dort an. Dann ist wie so, das muss man dann miteinander gemeinsam lösen. Und ja, so ist es halt ein Weg, ein Prozess und es hat grössere und kleinere Steine und Berge und wir kommen mit Pickel und Rucksack und zwischendurch gibt es einen Lunch und wir versuchen da den Weg zu besteigen und die Brücken aus dem Weg zu pickeln und so ja, so sind wir da unterwegs.
Und man sagt auch immer, eben das Unternehmertum, das muss man schon sagen, es hat mal einen guten Spruch gemacht, ist ständig oszillieren zwischen kompletter Euphorie und Nahtoderfahrungen. Und das ist wirklich so, es ist ein wahnsinniger, ja, eine Achterbahnfahrt oft. Es kann sich auch schnell ändern, gerade in der Startup-Welt, gerade in der Growth-Startup-Welt, wo wir jetzt drin sind, mit digitalen Plattformen. Und das muss man ein bisschen aushalten können. Und das zeigt sich dann wirklich, wer Biss hat.
Gibt es einen Ort, wo euch beide zu gleichen Teil glücklich macht? Abgesehen von eurem Büro.
Man kann vieles sagen, gell? Abgesehen von...
Ja, also Patrizia hat schon auch immer gesagt, jetzt im letzten Jahr, wo für sie schwierig war, dass das Büro wirklich so ihr Happy Place ist. Ich glaube, sonst würde jetzt, glaube ich, Patrizia in die Berge fahren und ich aufs Meer. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich, obwohl wir sind auch schon zusammen am Meer gewesen und zusammen schon in den Bergen. Und ich glaube, ich bin einfach sehr, ich habe sehr gerne Wasser. Und Weite.
Und ich glaube generell, was wir beide gerne haben, draussen sein.
Ja,
also wir sind Natur. Auch dann gerne mal die sagen, hey, besprechen wir es gerade in einem Walk oder so. Das schätzen wir extrem. Also gerade auch nach der Corona-Zeit, wo also ich zumindest auch so bandscheibenmässig ja, auch noch ein bisschen etwas daraus rausgezogen habe.
Ja, wir versuchen wirklich auch so Team-Retreats. Also ich war ja mal Pfadiführung oder wir machen dann schon einmal ein Lagerfeuer zusammen und stehen dann im Kreis und machen dann dort das Feedback-Hunde. Ich glaube, Natur, frische Luft, sei es jetzt Meer oder Berge, es ist einfach so wichtig, sich auch mit der Natur zu verbinden. Ich meine, dort kommt alles her und ich glaube, das gibt einem auch einfach unglaublich viel Kraft.
Kommen wir zur Zukunft. Wie alt sollte man sein, um mit dem Arbeiten aufhören?
Also ich glaube, bei uns ist es jetzt noch speziell, wir sehen natürlich Elix auch als unser Lebenswerk. Es ist ja nicht etwas, was wir einfach nur so kurzfristig gemacht haben, sonst hätten wir auch nicht noch ein Buch darüber geschrieben, wo die ganzen Geldlücken, die wir identifiziert haben, auch in der Arbeit mit Elix und auch schon vorher als Journalistinnen, sind in diesem Buch zusammengeflossen. Und es gibt noch so viel zu tun, das ist ein Langstreckenlauf, da sind wir noch lange nicht fertig. Wir werden auch Gleichstellung nicht mehr erleben. Es ist leider so, so bitter, dass es ist, aber wir hoffen, dass es mit Elix ein bisschen schneller geht. Weil gerade Geld, das ist ein extrem wichtiger Hebel, oder? Und das ist die letzte Frontlinie zur Gleichstellung, das haben wir auch gehört gehabt. Erst wenn wir das Geld auch gleich verteilt haben, können wir, ja, werden wir gewisse Entwicklungen sehen, auch in eine nachhaltigere und enkelfähigere Zukunft. Weil Frauen, das sieht man ja in allen Studien, 92% der Frauen finden nachhaltiges Investieren wichtig und sie denken halt sehr langfristig. Und darum ist es so wichtig, sie können ein Gamechanger sein, sie können wirklich ein Gamechanger sein für den Planeten und an dem schaffen wir. Und darum ist für mich, ich kann mir gar nicht vorstellen, je nicht zu schaffen. Also wenn ich jetzt mal quasi nicht im klassischen Sinn würde schaffen, würde ich wieder schreiben.
Und wo seht ihr jetzt Alex in ferner Zukunft?
Oh, wir haben gerade die Vision aufgeschrieben mit unserem Team, machen da so jährliche Strategie-Meetings und ich glaube so der Big Goal, so 10-Jahres-Goal ist schon, dass wir die grösste Finanzplattform für Frauen in Europa sind. Die Geldlücken, die gibt es ja nicht nur in der Schweiz, die gibt es sozusagen in allen westlichen Ländern, fast in allen europäischen Ländern und von dem her geht uns da die Arbeit sicher nicht aus.
Und ihr würdet euer Baby für wie viel Geld verkaufen und wenn?
Ja, also sprichst jetzt gerade noch etwas an. Wir sind in der Pre-Series A-Runde. Das ist immer so, Startups sind permanent im Fundraising-Prozess. Nach der Finanzierung ist vor der Finanzierung. Da sind wir wirklich tatsächlich dort. Und wir freuen uns wirklich über Privatpersonen oder auch Family Offices, die nachhaltig denken, die einen gesellschaftlichen Impact, eine Veränderung machen wollen, die mit uns als Investoren die Reise machen würden.
Und gell, ich meine, so einen Exit-Preis, der lässt sich ja berechnen. Also jede Runde hat eine Bewertung und in dem Sinn, klar, man könnte es jetzt aufrechnen, wenn wir jetzt jemals einen Exit-Case werden, vielleicht sind wir dann aber auch ein Profit-Case und werden Alex nie verkaufen. Ich glaube, das wird sich in Zukunft zeigen. Wir sind sicher für jede Variante gut aufgestellt. Aber was Patrizia schon gesagt hat, oder ich glaube, die Vision und die Tatkraft, die es braucht, um ein Unternehmen zu gründen, die werden wir sicher weiterhin im Unternehmen schenken, auf welche Art auch immer, dass es weitergeht.
Was du jetzt noch nicht so gut kannst, willst du in Zukunft noch lernen? Ihr habt vorher darüber geredet im Auto, Nadine.
Hey, ich glaube, es gibt so die Sweet Second von dort, wo ein Gedanke durch deinen Kopf durchgeht und der Moment, wo du nachher auch sagst. Und ich glaube, diese Sekunde muss ich bei mir so auf 10 ausweiten, weil ja, mein Herz ist manchmal sehr nah an dem, was ich sage. Und ich glaube, ich darf noch lernen, noch mehr zu reflektieren. Ist jetzt gerade der richtige Moment, zum sagen, oder soll ich noch mal drüber schlafen? Und an dem bin ich gerade noch am Üben.
Das ist immer ein bisschen ein Sternzeichen-Ding, oder nicht?
Wahrscheinlich.
Aber für einen Podcast ist es gut, wenn man sagt, was man denkt.
Ja, es weiss, also wie alles im Leben hat ja alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn man einen spontanen, emotionalen Mensch hat, dann hat das sehr viele wunderbare Seiten. Aber eben, es gibt natürlich Menschen, die sehr viel reflektierter sind und sehr viel mehr in sich ruht. Und ich versuche noch, ein bisschen mehr in die Richtung zu wachsen.
Patricia, wie wichtig ist die Reform von dieser AHV?
Ja, mega wichtig, oder? Das ist natürlich ein grosses, aber für uns wäre es auch noch, das Gesamtsystem eben im Auge zu behalten. Das wäre eben wichtig, weil es geht ja eben nicht auf mit den ganzen Säulen. Für Frauen ist es vor allem schlimm in der zweiten und dritten Säule. Dort haben sie wirklich riesige, riesige Lücken, die man schliessen muss. Und da sind jetzt wirklich innovative Ideen gefragt. Und die sind leider, ja, sind auch noch nicht so allzu bestechende Sachen rum. Es gibt jetzt auch noch vierte Säule und weitere Ideen. Also es gibt viele Sachen, wo
also die dritte lange sowieso nicht.
Ja,
also das
ja.
Ist klar, das wissen ja. Alle, oder?
Ja.
Auch wenn man sie hat.
Ja, ich glaube, wir dürfen wirklich unser Sozialversicherungssystem innenpolitisch komplett neu denken. Ich habe ja bis letztes Jahr eine Kolumne geschrieben und auch schon mal Ideen skizziert. Oder? Und ich glaube, unser System ist so darauf ausgelegt, dass man von 18 bis 65 100% schafft und dann den Minimallohn, jetzt das Jahr sind es 90'000 Franken, erreicht. Und dann hast du genug Geld, um deine zweite Säule einzahlen und deine dritte Säule einzahlen und aus der AHV kommst du auch das Maximum über und dann kannst du auf dem Lebensstandard weiterleben, bis du stirbst. Und das entspricht ja für die meisten Menschen nicht der Realität. Wir leben alle ein Leben, wir haben vielleicht Eltern, die wir pflegen, wir kommen vielleicht Kinder über, vielleicht sind wir selber durch Krankheit geprägt, vielleicht ist unser Berufsweg nicht geradlinig verlaufen. Und ich finde, wir brauchen eigentlich viel ein humanes System, das viel mehr auf verschiedene Lebensläufe eingehen, damit wir uns wirklich als Gesellschaft so absichern können, dass jeder Mensch in diesem Land einen würdigen Lebensabend haben darf.
Jetzt hast du vom Rezept für die Zukunft geredet. Was sind so die Basiszutaten für das Rezept?
Also sicher Lohngleichheit, dass Männer und Frauen gleich gezahlt werden, dass Frauen gleich viel Geld bekommen für ihre Ideen, für ihre Unternehmungen, für ihre Innovationen, weil im Moment wird einfach das Innovationskapital völlig ungleich verteilt. Frauen kommen weltweit 1% vom Venture Capital über, in der Schweiz sind es irgendwie 4-5%. Das heisst, Ideen von Frauen werden finanziell nicht unterstützt. Und dann natürlich, dass wir die Care-Arbeit fairer aufteilen, das heisst, wir brauchen ältere Zeit. Ich verstehe auch nicht, warum die frühe Kindheit von 0 bis 4 Jahren soll Privatsache sein und ab dem Moment, wo sie in den Kindergarten kommen, ist es plötzlich eine Staatsangelegenheit. Ich verstehe nicht, warum Eltern nicht schon in dieser Zeit zwischen 0 und 4 unterstützt werden, dass man eben kann zum Beispiel berufstätig bleiben. Und natürlich, es geht natürlich tief in die Privatsphäre, aber natürlich auch das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, dass beide, ich habe es vorhin schon gesagt, dass man kann berufstätig bleiben, damit man natürlich auch die finanzielle Selbstständigkeit kann behalten. Und dann, wie wir es schon gesagt haben, das ganze Sozialversicherungssystem. Patricia, habe ich noch etwas vergessen?
Ja, das mit einfach unser ganzes Buch lesen. Das heisst «Close the Gaps».
Genau, da steht alles drin, steht alles was wir noch drin. Vergessen haben. Ja.
Was wünscht ihr euch von einer Bank von der Zukunft? Wir sind da bei einer Bank.
Ich glaube, das ist schon, das Vertrauen ist erschüttert in Banken. Ich meine, die Kantonalbank hat da jetzt weniger ein Problem und haben da ja auch den Staat auch noch im Rücken, falls es irgendwie zu Erschütterungen kommt. Aber es ist schon eben zum Teil die Lohngefälle eben in einem Branchensektor, gerade in den Banken, die so viel höher sind als in anderen Sektoren, auch die Schere innerhalb. Und dann, ich glaube eben, Credit Suisse, das sind wahnsinnige das Untergang von der Credit Suisse, wahnsinnige Nachwehen, auch die Erschütterung ins Finanzsystem, das Misstrauen, das da ist. Ich glaube, das ist sehr viel Goodwill, das man wieder aufbauen und schaffen und sichern. Wir wünschen uns einfach, dass Banken endlich auch die Frauen als Kundinnen ernst nehmen.
Was könntet ihr in Zukunft noch besser machen?
Der Weg ist das Ziel, oder? Man ist nie am Ziel.
Aber konkret?
Ja, also wir haben jetzt gerade über, wie wir als Chefinnen sind, haben wir darüber geredet.
Wir sind ja so als Chefinnen.
Ich sage immer, ich bin zu weich. Ich kann irgendwie auch nie gross, auch die Hause, ich bin nicht gern, wo schimpft oder irgendwie, oder auch, ich habe, glaube ich, Mühe mit negatives Feedback zu erteilen. Ich bin schon eher die dann immer noch positiv ist und alles und eben mit der Motivationskultur. Aber es ist nicht nur das. Also ich glaube, auch Herzfeedback könnte man gut verpacken und da muss ich daran arbeiten, dass ich dort vielleicht eine klarere Linie habe.
Vielen, vielen Dank, Nadine Jürgensen, Patricia Lehri, für die schwungvollen, inspirierenden, bereichernden und zukunftsträchtigen Finanztänze, muss man schon fast sagen, von der Extraklasse. Financial Education ist key, ob jung oder alt, Mann oder Frau. Darum haben wir auch den Podcast hier erfunden. Er widmet sich nämlich immer wieder verschiedenen Banking-Themen. Das heisst, Fachexpertinnen und Fachexperten von der AKB geben kurz und knackig jede Woche Auskunft zu Fragestellungen aus ihrem Berufsumfeld. Euch beiden, euren Unternehmungen, eurem Unternehmen und euren Bestrebungen wünsche ich natürlich viel Erfolg, Glück beim Erreichen von euren Zielen, von euren Wünschen. Ich hoffe, ihr kommt noch viel, viel weiter mit dem Vermitteln von der Freude an den Finanzen. Und ich bedanke mich, Patricia Lehri und Nadine Jürgensen, dass ihr zu uns hier ins AKB-Studio habt kommen können und den Finanztanz mittanzt habt. Für eure Zukunft wünsche ich ganz viel Geld, Glück und natürlich Happiness. Danke fürs Zuhören. Weiterhören kann man auf www.akb.ch/podcast. Patricia, Nadine, was sind jetzt eure weisen Worte zum Schluss?
Mind the gaps, know the gaps and close the gaps.
Ja, dem habe ich nicht mehr zuzufügen. Ich danke dir mega fest für das schöne Gespräch und deine tollen Fragen. Und schön, dass ich da bei dir im Studio.
Danke vielmals.
Danke dir.